Hallo, ich bin Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Flow ist ein Magazin für persönliche Entwicklung, Kreativität und mehr Ruhe. Wenn du Flow liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie Gleichgesinnte über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Jedes Heft enthält auch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Postkarten, Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 12 statt 17 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de/glück und bestell deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit!
Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann.
Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir sind heute in der zweiten Folge unseres Themas ADHS und diesmal mit dem Fokus, wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich mit ADHS um? Und natürlich bin ich wieder im Gespräch mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
Hallo Sinja. Sinja Schütte, darf ich zwischendurch kurz vorstellen, bevor du unseren Gast vorstellst, Sinja, möchte ich noch erwähnen, dass du die Chefredakteurin bist der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
Ja, und wir haben heute einen Special Guest und das ist Christiane Altemöller. Christiane, du bist selber ADHS-Coach und du bist auch selbst betroffen und kannst uns ein bisschen erzählen, wie sich das von innen anfühlt, betroffen zu sein und damit leben zu wollen, sagen wir es mal so. Ja, das zeigt schon ein bisschen, wo wir vielleicht hinwollen. Wir wollen nämlich weg von dem klassischen, es ist eine große Bürde, ohne das Ganze kleinreden zu wollen, sondern wir wollen heute die Möglichkeiten aufzeigen, die uns ADHS aufzeigt. Aber auch aufzeigen, wie wir gut damit leben können und wie wir damit umgehen können. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Christiane.
Dankeschön, Sinja, für die nette Einleitung und danke, Boris. Und auch danke, dass ich heute einfach hier euer Gast sein darf und mit euch über mein Herzensthema ADHS im Erwachsenenalter austauschen kann.
Ja, Christiane, die Sinja hat ja schon ein bisschen was gesagt zu dir. Möchtest du dich vielleicht zu Anfang noch mal ein bisschen mehr vorstellen? Also wer du bist und vielleicht auch, welche Rolle ADHS in deinem Leben gespielt hat oder auch spielt, darüber werden wir sicher nochmal mehr hören, aber vielleicht erstmal so als grobe Idee. Wer bist du denn?
Genau. Ich würde jetzt bei meiner Vorstellung vielleicht an den wichtigsten Parametern erstmal bleiben. Ich bin Christiane Altemöller, ich bin 53 Jahre alt. Ich bin Coach für Erwachsene, die von ADHS betroffen sind. Aber ich bin eben auch eine von den circa 2,5 Millionen Erwachsenen in Deutschland, die vermutlich von ADHS betroffen sind. Und wie so bei so vielen Frauen gehöre ich eben zu den vielen spät diagnostizierten Frauen. Ich habe selbst meine Diagnose im Alter von 32 Jahren erhalten. Und wichtig ist vielleicht noch, das werden wir vielleicht später verstehen, ich bin eine ehemalige erfolgreiche Leistungssportlerin, eine Siebenkämpferin und mit der gleichen Leidenschaft heute einfach Coach für Erwachsene, die von ADHS betroffen sind.
Ja, vielleicht springen wir dann, nachdem du selbst ein bisschen erklärt hast, wie sich das für dich, ja, oder wo du herkommst, direkt auch rein. Wie empfindest du das Bild, das wir von ADHS gezeichnet haben in der letzten Folge? Hat das so für dich gepasst oder gibt es da noch was zu ergänzen?
Ja, ich mache das total gerne. Was ich wichtig fand, dass ihr im Grunde genommen die große Bandbreite ein Stück abgezeichnet habt. Also es waren alle wichtigen Punkte erklärt, die eben als Grundlage dienen, wenn man wirklich ADHS verstehen möchte. Und ja, ich würde sagen, so tiefgründig und irgendwie auch wissenschaftlich fundiert, wie man es von euch gewohnt ist. Und den wichtigsten Teil, den hast du ja oder habt ihr beide relativ ausführlich gemacht, nämlich auf die neurobiologische Besonderheit anzugehen, dass eben ADHS eine Unteraktivierung ist. Und ich finde diesen Punkt so besonders, weil er sowohl im ADHS-Management eine große Rolle hat, aber auch, weil viele von den Stereotypen, die wir von ADHS im Kopf haben, der kleine, hippelige Junge damit einfach verbunden ist und man muss das wirklich verstehen, dass ein ADHS-Gehirn erstmal ein Gehirn ist im unteraktivierten Zustand, was eher schläfrig und ein Stück träge ist. Und das ist deshalb so wichtig zu verstehen, weil sich einfach auf der Handlungsebene im Coaching oder in Therapie da die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Und trotzdem ist es mir wichtig, eine Sache, du hast ja auch gefragt, ob vielleicht auch noch was offen geblieben ist. Und ich würde einen Punkt ganz gern ergänzen, den ich mir vielleicht noch ein bisschen deutlicher gewünscht hätte, und zwar die Differenzierung ADHS, dass ADHS eben nicht gleich ADHS ist, dass eben schon die Leitlinienunterscheidung nach einfacher, mittlerer und schwerer oder schwergradiger Ausprägung und dass es zahlreiche Faktoren in der Lebensgeschichte gibt, die einfach das Leben mit ADHS beeinflussen. Aber in der Summe, ich hoffe, das konnte man raushören. Ich fand es sehr wertvoll, auch mit den wissenschaftlichen Studien, die belegt werden, und dass es eben kein Mythos ist, sondern dass es eben eine reale neurobiologische Besonderheit ist, aus der heraus ein großer Leidensdruck entstehen kann.
Ja, super, dass du das nochmal anmerkst und ergänzt. Also das nehmen wir auf jeden Fall heute auch nochmal mit, dass ADHS nie statisch ist, sondern eben auch irgendwie was sehr Individuelles, wo man genau hingucken muss. Du hast selber die Diagnose mit 32 bekommen. Was hat das für dich verändert?
Ja, also meine Diagnose war mit 32 und heute bin ich 53. Das heißt, mittlerweile sind wirklich auch 20 Jahre Lebenszeit vergangen. Die Zeit, die mich als Mensch geprägt hat durch verschiedene Ereignisse, durch Hilfestellung, aber auch durch Möglichkeiten, die sich für mich ergeben haben, mich zu entwickeln. Und wie so oft war auch für mich quasi so die ADHS-Diagnose der Startschuss in eine Reise mit einer ADHS. Und zwar, ich drücke das immer so aus, es ermöglicht eigentlich eine Neubewertung der Lebensreise, also sowohl rückblickend vieles zu verstehen und gleichzeitig nach vorne eine Neuausrichtung. Und für mich war eigentlich so eine der wichtigsten Erkenntnisse, warum quasi die Zeit nach Beendigung meines Leistungssportes für mich wirklich so die schlimmste, schwärzeste, dunkelste und auch schmerzhafteste Zeit in meinem Leben war. Eine Zeit, wo ich eben von ADHS noch lange keine Ahnung hatte.
Du hast gesagt, dass das für dich ein besonders schwerer Moment war, mit dem Leistungssport aufzuhören. Vielleicht kann ich schon ein bisschen vorweggreifen. Meine Hypothese ist, dass das auch was damit zu tun hat. Natürlich, dass Strukturen wegbrechen, aber auch, dass eine hohe Aktivierung weggebrochen ist, die du durch diesen Sport hattest. Wie würdest du das beschreiben? Was war besonders schwierig an dieser Zeit, nachdem du den Leistungssport beendet hast?
Ja, also heute verstehe ich es relativ schnell. Und damals war man aber wirklich so, dass so der große Halt im Leben weggefallen ist, das Strukturgebende und damit aber auch viel Zeit, viel Leidenschaft, Menschen, die weggebrochen sind, Bewegung, ein ganz großer Teil meiner Identität, die ich immer über den Leistungssport definiert habe. Und dieses, es war immer so einfach, weil ich wirklich ein Thema hatte, bei dem ich nicht nur von meinem Engagement im Hyperfokus war, sondern insbesondere auch durch den Sport war ich immer in einer natürlichen Aktivierung. Ich war viel draußen, ich habe mich viel bewegt und das hat einfach auf eine natürliche Art und Weise dann die ADHS gut unterstützt. Das war weg und drumherum wirklich die Richtung, viele Menschen. So stand ich irgendwie dann Anfang 20 da und musste mich wirklich so ein Stück neu ausrichten. Und da waren eben jetzt über 12 Jahre auch bis zur Diagnose, wo das eben noch gar nicht klar war, dass es ADHS ist.
Und dann hast du diese Diagnose irgendwann bekommen. Was hat das für dich verändert? Was hat das dir geholfen zu verstehen? Oder wie hat das deinen Blick auf dich verändert?
Also ich glaube, dass es ein falscher Glaube ist, man kriegt die ADHS-Diagnose und denkt, jetzt verstehe ich mich, weil in meinen Augen ist eine ADHS-Diagnose quasi erstmal nur der Stempel und damit verbunden ist ganz, ganz viel Erkenntnisgewinn, den man aber nicht situativ macht, sondern das ist mehr oder weniger wirklich eine lebenslange Reise, die man macht auch. Das heißt, eine Reise wirklich auch zu dem ADHS zu verstehen, aber nicht mit Wissen, sondern wirklich, wie ist eigentlich meine eigene ADHS-Ausprägung. Und für mich war einfach ein ganz wichtiger Teil, Boris, damals war es wirklich so gewesen, dass ADHS noch stark negativ Konnotationen hatte. Das heißt, im Grunde genommen, man sah vor allem die Nachteile, die ADHS hat. Das zeigt zum Beispiel auch Bücher wie Zwanghaft zerstreut, die Unfähigkeit, aufmerksam zu sein. Eines meiner ersten Bücher. Und mit den 20 Jahren, die quasi sich, oder über 20 Jahre, mit denen ich mich mitentwickelt habe mit ADHS, hat sich eben auch ganz viel Wissen, Erkenntnisse mit ADHS entwickelt. So gibt es jetzt die gleichen Autoren, haben jetzt heute das Buch geschrieben, ADHS ist kein Makel und das heißt, es hat sich auf der einen Seite immer mehr mein eigenes Verständnis, aber gleichzeitig auch im Außen immer mehr Gestaltungsmöglichkeiten und ein großer Erkenntnisgewinn auf wissenschaftlicher Ebene, eben auch so Sachen wie Achtsamkeit, die vielleicht erst die letzten Jahre dazu gekommen sind und so hat sich so Stück für Stück mein eigenes Bild von ADHS quasi im Kognitiven, aber auch im Fühlen neu ausgerichtet und das gemeinsam mit dem, ja, bin ich eigentlich noch, außer einer Leistungssportlerin zu sein? Also was ist meine Identität?
Ja, interessant. Also gut, wie du das beschreibst, dass das jetzt nicht der erhellende Aha-Moment ist, jetzt habe ich die Diagnose und jetzt verstehe ich alles ganz neu. So, das ist vielleicht ein bisschen zu filmisch gedacht, sondern dass es dann von da aus wirklich eine Reise ist, auch wie du beschreibst, ist wirklich Fühlens und Verstehens und sehr individuell verstehen. Was heißt es für mich persönlich? Interessant, dass es bei dir auch gleichzeitig noch mit einem wissenschaftlichen Verstehen auch einhergegangen ist. Also was sozusagen, was parallel in der Wissenschaft einfach abgelaufen ist, dass sich da auch Dinge geändert haben. Das ist jetzt so für dich persönlich erstmal auch gesagt. Wie war das mit der Diagnose? Wenn du das vielleicht noch mal ein bisschen weiter abstrahierst, was würdest du sagen, was sind denn die Vor- und Nachteile davon, überhaupt eine Diagnose zu stellen, eine ADHS-Diagnose? Ja.
Also ich würde wirklich mit einem unerlässlichen Vorteil anfangen, nämlich sollte man medikamentöse Unterstützung wünschen, braucht man eine feste ADHS-Diagnose. Das ist ineinander gekoppelt. Das soll jetzt kein Plädoyer für oder gegen ADHS oder Medikamente sein, sondern wirklich eine medizinische Gegebenheit. Wichtig finde ich, dass mit der ADHS-Diagnose im Grunde genommen der Weg gestaltet werden kann, ein Stück, wie ich es eben gesagt habe, dass eben Wissen über ADHS in echtes Verständnis überführt werden kann, indem man nämlich guckt, wo kann ich eigentlich auch Hilfestellung oder wie können eigentlich Hilfestellungen auch an mich herangetragen werden. Man fühlt sich zu einer Gemeinschaft zugehörig, weil man eben auch weiß, okay, jetzt erklärt sich vieles. Und ich finde, das Wichtigste ist ganz häufig auch diese rückblickende Betrachtung des Lebensweges und wirklich aus so einem selbstfürsorglichen Blick zu verstehen, warum man vielleicht schon immer ein Stück das Gefühl hat, anders zu sein, manche Misserfolgserfahrungen im Leben hat und dafür einfach jetzt auch eine Erklärung hat. Wobei ich das bewusst bei mir dazu sage, dieses Gefühl, anders zu sein, das war bei mir nicht gegeben, weil ich durch meinen Sport schon immer einen Teil, also eine Identität hat, die für mich irgendwie schlüssig war. Und trotzdem erklären sich heute auch viele Dinge.
Das waren jetzt Vorteile, die du genannt hast, also was man vor über sich rückblickend versteht und vielleicht auch, was man dann machen kann. Gibt es auch einen Nachteil oder gibt es auch Schattenseiten davon, sich mit diesem Label vielleicht auch zu identifizieren?
Ich finde, ganz große Gefahren sind eigentlich ein Stück mit dieser Stigmatisierung, die heute noch mit ADHS verbunden sind. Das heißt, diese Mühe, die ihr euch jetzt macht, Boris, und wir vielleicht durch die zweite Folge heute ergänzen, ein vollständiges Bild von ADHS zu machen, die herrscht in der Gesellschaft noch nicht vollumfänglich vor. Das heißt, ADHS wird oft noch mit Stereotypen, mit Festschreibungen, mit Vorurteilen und eben auch mit großen Stigmatisierungen verbunden. Und da sage ich jetzt bewusst dazu, dass viele von diesen sogenannten Stereotypen gar nicht falsch sind, aber sie sind unvollständig. Und das ist eigentlich so das Wichtige, dass wir, es ist so ein Stück mein Wunsch und mein Plädoyer, dass wir das Bild ADHS umfassender gestalten, weil die Menschen so viel mehr sind als nur eine oberflächliche, also nur die nach außen sichtbaren ADHS-Symptome, sondern Gesamtpersönlichkeiten, Gesamtindividuen, wo eben ADHS ein Teil ist. Und neben dieser Gefahr, auf die ich eben hingewiesen habe, dass eben möglicherweise eine gesellschaftliche Stigmatisierung, sehe ich auch ein Stück die Gefahr der Festschreibung. Und das ist mir jetzt bewusst wichtig und deshalb sage ich es ganz sensibel. Wer mich kennt, weiß, ich negiere nie den Leidensdruck von ADHS, aber ich bewege mich in meiner Haltung zwischen Leidensdruck anerkennen und gleichzeitig gucken, wie man ADHS proaktiv gestalten kann. Und solche, also insbesondere manchmal auch ein Bild, das in Social Media geprägt wird von ADHS, auch das kann zu einer Überidentifizierung führen, dass quasi die Identität einzelner Personen über ADHS geprägt wird und die Defizite möglicherweise und auch der Leidensdruck zu stark in den Vordergrund gerückt wird. Und das ist deshalb so in meinen Augen so schade, weil es eben diese wunderbaren Entwicklungsmöglichkeiten, die ADHS die letzten 20 Jahre mitkriegt, auch mit Konzepten, wie sie vielleicht jetzt einfach mit dem Crow-Mindset kommen, irgendwie so zu wissen, es gibt Gestaltungsmöglichkeiten, die unsere Hirne sind einfach auch, also die Neuroplastizität spricht auch für Veränderung und dass die Möglichkeiten dann einfach so ein Stück übersehen werden.
Ich finde das ganz schön, dir dazu zu hören, weil das Positive daraus spricht, also auch so dieser Mut, sich auf diese Reise zu begeben und du ermutigst auch dazu, damit umzugehen, gerade vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, dass eben die letzten 20 Jahre da auch erst eine langsame Entwicklung mit sich gebracht haben und wir jetzt heute an einem Punkt stehen, wo viele Türen geöffnet sind. Bestimmt noch nicht alle. Also ich finde das sehr gut, wie du auch gesagt hast. Wir wollen hier auf gar keinen Fall jemandem den Leidensdruck absprechen, den man empfindet. Aber wir möchten heute Türen öffnen oder mit dir gemeinsam durch diese Türen gehen und aufzeigen, was für Möglichkeiten es gibt und wie man es eben gestalten kann. Und vielleicht auch, welche Chancen es sogar birgt, einen auf eine spezielle Art funktionierendes Gehirn zu haben, das vielleicht auch manche Chance hat, die ein, sag ich mal, anders tickendes Gehirn nicht mit sich bringt. Und insofern können wir, glaube ich, jetzt vielleicht einsteigen in das Thema, wie kann man denn ADHS behandeln? Also oder wie kann man es damit umgehen? Vielleicht ist es so noch besser herangegangen.
Ja, ich würde jetzt mit der klassischen Theorie beginnen, aber dazu sagen, es ist eine Theorie, die in der Praxis nicht immer umgesetzt wird. Die Theorie, die ich jetzt darstelle, die leitet sich aus den Leitlinien ADHS ab, die im Grunde genommen die Behandlungskonzepte für ADHS darstellen. Und leider ist aber die Realität, das können wir vielleicht später nochmal aufgreifen, welche Möglichkeiten haben Menschen tatsächlich, dass sie eine adäquate Diagnose erhalten, sieht nochmal anders aus. Das heißt, bewusst vorausgeschaltet, es ist die Theorie, wie die Leitlinien es vorsehen, wie Menschen bestmöglich unterstützt werden könnten. Und es deckt sich im Moment nicht ganz mit dem, wie Menschen wirklich die Realität vorfinden auch. Wir hatten das eben, glaube ich, schon kurz gesagt. Das heißt, die Leitlinien differenzieren auf der einen Seite nach einfachen, mittleren und einer schwergradigen ADHS-Ausprägung und empfehlen dann eben nachfolgende Unterstützungsmöglichkeiten. Der erste und der wichtigste Baustein, um überhaupt eine Basis zu legen, ist einfach die Aufklärung und das Wissen über ADHS und die Besonderheiten. Und da ist es mir einfach wichtig, dass bestmöglich da nicht nur die Betroffenen, sondern eben auch das Umfeld mit einbezogen werden, weil es eben im Grunde genommen, wir sind Menschen, die in einem Lebensumfeld führen und es mitunter durch ADHS auch zu Konflikten in der Partnerschaft kommt. So können beispielsweise, wenn wir Lebenspartner, Familien, bestmöglich Lehrer, vielleicht auch Ausbilder mit einbeziehen, kann einfach der Kontext dann immer ein Stück größer geschaltet werden. Ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist wirklich dann die kognitive Verhaltenstherapie. So sehen es die Leitlinien vor. Und hier werden eben von den Leitlinien einige Schwerpunkte formuliert. Das ist eben ein klassisches Selbstmanagement-Training, soziales Kompetenztraining, die Technik zur Reduzierung von Ablenkbarkeit und der Umgang mit Stress. Das werden wir im Laufe der Folge sicherlich nochmal auch im Zusammenhang mit Achtsamkeit besser aufgreifen. Ich lasse das jetzt, glaube ich, erstmal einfach so stehen. Und dann gibt es den großen Teil der medikamentösen Unterstützung. Und da ist mir wichtig eben, wir erinnern uns daran an deine Folge, Boris, ADHS ist eine Unteraktivierung. Und was Medikamente machen können, sind, sie aktivieren, also sie schaffen eine größere Grundaktivierung und erhöhen dadurch die Selbstreflexionsfähigkeit. Und diese erhöhte Selbstreflexionsfähigkeit ist wiederum eine Ausgangsbasis, um eine Verhaltensänderung auf Dauer durchzuführen, weil eben ADHS auch eine lerngeschichtliche Komponente hat. Und da ist mir aber wichtig, weil hier die Diskrepanz zwischen Realität und Wunsch weit auseinanderklafft, die Medikamente vergleiche ich immer so ein bisschen mit den Stützrädchen beim Fahrradfahren. Die sollen stabilisieren, aber Fahrradfahren lernen muss man trotzdem ganz alleine. Das heißt, sie haben eine wichtige stabilisierende Funktion, aber den Weg, neue Verhaltensgewohnheiten zu ändern im Alltag, das ist was, was unabhängig davon die Wege einfach bestmöglich eingeleitet werden müssen oder können. Und dann würde ich vorstellungsgabe eben nur noch erwähnen, dass es eben noch Neurofeedback und auch Ausführungen zu den Ernährungen gibt.
Genau, an der Stelle kann ich vielleicht nochmal ein bisschen Dinge ergänzen. Also ich habe mich natürlich auch nochmal umgetan in der wissenschaftlichen Literatur und so die bestmögliche Evidenz da herausgesucht. Und tatsächlich gibt es zu Psychopharmaka eben eine ganze Reihe von Studien, eine große Meta-Analyse zum Beispiel von 2016, fast 40 Studien zusammen, und zeigt, dass so diese klassischen Psychopharmaka, also Methylphenidat, Dexamphetamin, zum Beispiel, also Ritalin auch, ne, kann man so dieses Label, dass die durchaus wirksam sind in der Reduktion von ADHS-Symptomatik. Auch natürlich, alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Also ne, gibt es durchaus Dinge, an denen sich Menschen stören, die diese Medikamente nehmen. Und dann die anderen Dinge, die du benannt hast, natürlich kognitive Verhaltenstherapie hat auch eine gute Evidenz bei ADHS. Auch Neurofeedback und kognitives Training. Interessant fand ich, dass es wirklich mehrere Studien gibt, die auf die Wirksamkeit von physischer Aktivität hinweisen. Also in so einer großen Studie von 2020, in der mehrere andere Studien verglichen werden, kam tatsächlich die größte Evidenz, die größte Wirksamkeit für physische Aktivität heraus. Das geht ja auch ganz gut einher mit dem, was du von dir selber erzählt hast. Du hattest ja wirklich extrem viel physische Aktivität und damit natürlich auch irgendwo ein höheres Aktivierungsniveau, was der Kernsymptomatik oder sagen wir mit den Kernursachen auch von ADHS natürlich in einer sehr unterstützenden Weise zur Seite steht, das begünstigt. Also das nochmal fand ich eindrücklich in der Literatur, dass physische Aktivität, Sport einfach wirklich ein sehr, sehr gutes, eine gute Sache zu sein scheint. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge, die du eben auch benannt hast. Ernährung konnte ich auch so eine große Meta-Analyse über 54 Studien finden, wo verschiedene Ernährungsweisen miteinander verglichen wurden. Da gab es tatsächlich einen großen oder einen mittleren Effekt, ja, so einen moderaten Effekt von Reduzierung von Lebensmittelfarben. Das fand ich erstmal überraschend. Müsste man sicher jetzt im Detail nochmal weiter reinschauen. Die Studienlage war da auch ein bisschen vertrackt, weil das meistens Menschen sind, die auch sowieso noch auf ein paar andere Sachen verzichten. Und so kleinen Effekt für Supplementierung mit Free Fatty Acids, also sozusagen freien Fettsäuren, sowas wie Omega-3. Genau, vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen, wenn ich hier meinen kleinen Studienüberblick nochmal abgeschlossen habe. Und natürlich gibt es auch eine gute Evidenz, dazu verlinken wir wie immer auch in den Shownotes die entsprechenden Meta-Analysen zu achtsamkeitsbasierten Verfahren, über die wir hier natürlich noch sprechen wollen, die aber in den meisten Fällen als supplementäre Strategien, supplementäre Therapien empfohlen werden. Und ich denke, all das, was ich benannt habe, das kann in der optimalen Behandlung sicher ineinander greifen. Oder wie würdest du das sehen? Oder du hast ich würde dir gerne die Gelegenheit geben, Christiane, diese Studienüberblick nochmal zu kommentieren.
Vielleicht kannst du noch einmal erklären, supplementäre Strategien, das ist doch vielleicht für euch zwei Fachfrauen und Männer ganz gut, aber was bedeutet das für jemanden, der das zum ersten Mal hört?
Dass es etwas Ergänzendes ist, also dass es eben die Leitlinien gibt, ne, die zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie und auch Medikamentierung vorsehen und dass die Evidenz zumindest eher dafür spricht, dass man zusätzlich sich mit achtsamkeitsbasierten Verfahren auseinandersetzen sollte und nicht denken, ich löse das alles damit.
Ja,
gut. Möchtest du da noch was kommentieren, Christiane, oder?
Ich hätte sonst einfach ergänzt mit meiner Bildsprache. Und zwar, ich glaube einfach, dass ein ADHS-Management ist im Grunde genommen ein riesen Zahnradsystem. Es gibt nicht die eine große Sache, sondern es gibt viele kleine und unterschiedlich große Gestaltungsfelder. Das sind einmal die, die in den Leitlinien jetzt schon aufgeführt wurden, aber oft auch total unterschätzte Sachen, die jetzt nicht explizit erwähnt werden und aber oft eine große Bedeutung haben. Allein Tag-Nacht-Rhythmus mit ADHS gut, also oft ein ganz, ganz großes Thema, wenn Klienten zu mir kommen. Viel zu großer Medienkonsum und da mittlerweile einfach wirklich auch eine große Angezogenheit. Das heißt auch bewusst Verhalten, die im Grunde genommen für, egal ob ADHS oder nicht ADHS, einfach kein, die mentale Gesundheit und ganzheitliche Gesundheit einfach nicht wirklich fördern. Und in diesem riesengroßen Zahnradsystem spielt für mich eben Achtsamkeit eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen dieses verbindende Zahnrad in der Mitte, weil es gerade für Köpfe mit ADHS viele, viele Kompetenzen, die primär erstmal nicht so gut ausgebildet sind, unterstützt. Und manchmal wähle ich da immer, also ich hatte wirklich mal einen Klient, der kam ins Coaching und hat mir dann ein Handy wirklich mit so einem Wollknäuel gezeigt und sagt, gucken Sie mal, Frau Altemöller, so fühle ich mich heute. Und es geht im Grunde genommen so ein bisschen, dass Achtsamkeit nicht beim ersten Mal, aber in einem langen Prozess wirklich dazu helfen kann, das Gegenteil von dem zu erreichen, Stück weit, wo man eigentlich steht. Also weg von dem Wollknäuel, weg von dem, dass man vieles gar nicht auseinander, dass man in der ständigen mentalen Überforderung so ein Stück zu einer Ruhe und einer Klarheit. Und da denke ich immer in Schiebereglern. Ich denke nie in den Extremen. Es wird nie vom Chaos in die völlige Klarheit. Aber wenn es uns gelingt, beim Schieberegler uns ein kleines Stück von links schon mal nach rechts und wieder ein Stück, und dann ist einfach die Lebensqualität schon deutlich erhöht. Und wenn wir das in vielen Handlungsfeldern machen, die ADHS eröffnen, ist so eine Beschleunigung der Lebensqualität. Und das ist das, so habe ich es bei mir erlebt, nach und nach, nachdem ich wirklich ADHS verstanden habe und darf die Erfahrung wirklich immer wieder mit Klientinnen und die Klienten machen, dass es einfach so funktioniert. Aber die wichtige Brücke ist wirklich dieses, es ist nicht das Wissen über ADHS, es ist das eigene Verständnis. Und dieses Verständnis wird durch ADHS deutlich gestützt und gestärkt.
Kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, was genau jetzt in der Achtsamkeit für dich das Wirksame ist und dir ja persönlich, aber wahrscheinlich auch für viele andere Linderung bringt?
Ja, das ist schade, dass wir ein Podcast sind, sonst würde man hinter mir mein großes Plakat sehen. Das steht für mich eigentlich immer so ein bisschen, wenn ich mit Klienten anfange, über Achtsamkeit zu sprechen oder dieses Konstrukt. Ihr hattet ja in eurer ersten Folge auch sehr intensiv auf die beeinträchtigten Exekutivfunktionen erklärt und die damit verbundene beeinträchtigte Selbststeuerung. Und dann fange ich immer an, das mit folgendem Zitat von Viktor Frankl zu erklären. Das heißt, eine beeinträchtigte Selbststeuerung. Das Zitat lautet, ich lese es mal kurz vor, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und im Grunde genommen, wenn wir, oder ich vermeide oft oder zu Beginn auch das Wort Achtsamkeit und ersetze es oft so ein bisschen durch dieses Wort Bewusstheit, also quasi die Bewusstheit zu stärken. Wo bin ich eigentlich gerade? Selbstreflektierend zu sein, bin ich wirklich noch da, wo ich eigentlich sein möchte. Und mein Ausbildungsprofessor hat immer gesagt, ADHS-Management ist den dominierenden Handlungsimpuls zu unterbrechen. Und das ist im Grunde genommen, das kann jetzt, klingt jetzt ein bisschen übertrieben und scherzhaft, aber es ist im Grunde genommen wirklich die Art Daueraufgabe. Das kann sein, bei Aufschiebeverhalten wirklich loszufahren, beim Hyperfokus zu bremsen, wenn wir starke Emotionen haben, die bestmöglich zu unterbinden oder ein Stück einzudämmen. Das heißt, unser inneres Navigationssystem hat im Grunde genommen immer wieder die Aufgabe, in die gewünschte Richtung zu lenken, keine Umwege, keine Sackgassen zu nehmen durch unerwünschte Ablenkungen.
Das heißt, wir könnten auch sagen, sowas wie innere Übersicht herstellen immer wieder, oder also in der Kognitionspsychologie heißt das ja häufig auch Metakognition, also das Denken über Denken, also erkennen, was passiert bei mir eigentlich gerade. Also so eine ganz grundlegende Bewegung in der Achtsamkeitspraxis des sozusagen Aufwachens in den Moment. Moment, wo bin ich hier eigentlich gerade? Ja. Was passiert hier eigentlich gerade?
Ich veranschauliche das auch wirklich immer mit so einem Stück, so einem Berg. Wir nehmen quasi, gehen einen Berg hoch und oben gucken wir eigentlich mal auf unser Innenleben. Das ist genau das, was du mit dieser metakognitiven Kompetenz meinst. Das ist in meinen Augen eine der Schlüsselqualifikationen, nicht für ADHS nur, sondern für Menschen, um sich generell in diesem Zwiespalt von widerstreitenden Kräften einfach auch weiterzuentwickeln. Und das erhöht einfach die Wahlfreiheit. Nicht die ADHS entscheidet, sondern uns gelingt quasi eine zeitliche Verzögerung zwischen Reiz und Reaktion. Und in diesem gewonnenen Raum können wir unsere Wahlfreiheit erhöhen, um dann wirklich unser ganzheitliches Tun besser nach dem auszurichten, wie wir es eigentlich wollen. Und eben ein wichtiger Teil, und da kommt ja die kognitive Verhaltenstherapie oder das dahinterliegende Konzept, einfach dysfunktionale Verhaltensgewohnheiten, also quasi Verhaltensgewohnheiten, die nicht förderlich sind, durch gute, konstruktive, neue Lernmöglichkeiten auch auszubauen.
Jetzt hast du viel darüber gesprochen, wie das helfen kann, unsere Handlungssteuerung sozusagen zu verbessern, also zu merken, ah, hier bin ich gerade und vielleicht würde ich gerne woanders sein, auch ein bisschen das Denken entsprechend in andere Bahnen zu lenken, also merken, ah, darüber denke ich nach, vielleicht will ich meine Aufmerksamkeit hierhin zurücklenken. Jetzt gibt's ja auch so eine Gefühlsqualität, sagen wir mal, ein Erleben, was sicher damit einhergeht, dass vielleicht mal dann Dinge nicht klappen oder auch mit dieser Stigmatisierung und Scham. Gibt es da auch etwas, was dir persönlich geholfen hat oder hilft, so aus dem Bereich von Achtsamkeit und Meditation oder von dem du merkst, dass es mit Klientinnen hilfreich ist?
Ja, ach, das ist schön, dass du den Aspekt ansprichst, Beuys, und nochmal nachhörst. Weil manchmal denke ich, das ist fast der wichtigere Teil, so erlebe ich es auch in meiner eigenen Entwicklung, nämlich dieses Konzept, das ein Stück ja auch aus der Achtsamkeit entspricht, nämlich das Konzept des Selbstmitgefühls. Weil wenn wir über ADHS sprechen, müssen wir einfach sehen, und das ist, also erlebe ich in einer sehr intensiven Art und Weise bei immer wieder bei Klienten, auch aus meinem eigenen Erleben, eben diese oft übersehene, schmerzhafte, internalisierte Seite, wirklich dieses leidvolle Erleben, dass Lebenswege mit ADHS einfach mit ganz frühen Schamerfahrungen verbunden sind, mit Stigmatisierung, mit Misserfolgserlebnissen und mit dem frühen Gefühl, nicht richtig zu sein und anders zu sein. Und dann ist das nicht primär die ADHS, sondern es ist eben die über Jahre und Jahrzehnte nicht diagnostizierte und unbewältigte ADHS, weil keine Hilfestellung ist, die im Grunde genommen die Menschen dann in Teufelskreisläufe führt. Und diese Teufelskreisläufe sind dann wirklich mit richtigen Misserfolgserfahrungen im Außen. Das können die großen Sachen sein, wie Abi nicht geschafft, Studienabbrüche, und dann kommen aber die inneren Bewertungen. Und diese inneren Bewertungen, die haben so einen oft unterschätzten, einfach leidvollen Anteil. Aber es kommt eben daher, dass Menschen, wenn man nicht weiß, dass man ADHS hat, dass eben, ich vielleicht jetzt salopp ausgedrückt, dass das Gehirn mit einem anderen Betriebssystem ausgerüstet ist, dass man anderen Regeln folgt, dann folgt genau dieser Teufelskreislauf und dann sind wirklich ganz hässliche Gedanken, Verallgemeinerungen, auch eigene Festschreibungen. Das ist jetzt egal, ob das jetzt von du Trottel hast es schon wieder vergessen oder immer geht alles schief wegen ADHS oder auch das Thema, alle denken, ich bin eine Schlampe. Das muss man einfach auch fühlen können und das ist wirklich einfach diese internalisierte Seite. Und da ist eben beginnend von diesem Konzept des Selbstmitgefühls immer wieder auch diese kritischen Stimmen, diese zu hinterfragen und denen einfach mit aller Kraft was entgegenzusetzen. Ich bin ja ausgebildeter Schemacoach und ich sage richtig, die müssen entmachtet werden, weil wenn eben diese Gedanken, Glaubenssätze seit Kinderbeinen an immer wieder, also ich habe ja Leute, die kriegen erst mit Mitte 50 ihre ADHS-Diagnose. Dann darf man sich nicht fragen, wie oft diese Gedanken bis dahin gedacht wurden. Und dann wirklich zu lernen, diese ja auch Gedankenautobahnen kraftvoll zu durchbrechen.
Jetzt hast du ganz viele gute Gründe genannt, sich mit Achtsamkeit und Meditation zu beschäftigen, wenn man ADHS hat. Nun höre ich immer wieder auch von Menschen, die ADHS haben, das fällt mir gar nicht so leicht. Oder Menschen, die andere Menschen in ihrem Freundeskreis haben, fragen sich ja auch, wäre das was für die? Wie ist das mit dem Meditieren? Kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass es auch irgendwie anders ist, wenn mein Gehirn anders funktioniert sozusagen. Das heißt, meine Frage wäre, wie findet man Zugang, was sind da die Besonderheiten, wenn man ADHS hat, zu, sagen wir mal, formaler Achtsamkeitspraxis, also Meditation, oder auch, was sind vielleicht Wege, informelle Achtsamkeitspraxis in seinen Alltag zu bekommen?
Ja, also tatsächlich finde ich auch, dass zu Beginn ADHS und Achtsamkeit erstmal total fremd ist. Ich hatte damals das Buch gelesen, Eckhart Tolle, Leben im Hier und Jetzt, und wollte das so gern können. Und ich dachte immer, wie macht man das? Und bin dann selbst über einen MBSR-Kurs an Achtsamkeit rangeführt worden und so über Balloon. Und wenn ich mit Klienten über Achtsamkeit rede, nutze ich immer dieses Bild von Viktor Frankl, weil das für alle so einleuchtend ist. Und alle meine Klienten nicken sofort, weil sie erstmal auch verstehen, was das Ziel von Achtsamkeit ist. Das heißt, das Ziel ist primär nicht, ich will 5 Minuten meditieren, sondern das Ziel ist, dass ich durch eine Meditationspraxis mittel- und langfristig einen Weg finde, einfach durch eine Achtsamkeitspraxis einfach eine zeitverzögerte Reaktion zu erreichen, auch unter anderem, ohne die anderen Vorteile außer Acht zu lassen. Und wenn man sich mit ADHS, dem Thema Achtsamkeit, nähern möchte, dann ist Folgendes wichtig. Schritt für Schritt, nicht entmutigen lassen und genauso wie bei jeder neuen Verhaltensgewohnheit in ganz kleinen Schritten. Und für mich können kleine Schritte sein, wenn wir jetzt nur mal abgrenzen. Einmal die Dauer der Meditation kann ein Hilfsmittel sein. Bei Balloon gibt es ja zum Beispiel auch kleine Stressmeditationen, die sind nicht länger als 6 Minuten. Ich würde unterscheiden zwischen angeleiteten und stille Meditationen. Bin ich ganz ehrlich, kann bis heute keine stille Meditation. Ich mache immer angeleitete Meditationen. Ich würde auch keine an der Norm festhalten, welche Sitzposition ich wähle, sondern da wirklich, auch wenn es im Auto ist oder im Liegen, das Wichtigste ist einfach mal einen Zugang zu dieser Art von Ruhe zu finden. Und ich finde es auch total wichtig, ganz viele Formate auszuprobieren, um dann für sich selbst das Stimmige zu finden. Und ich finde, das Wichtigste ist einfach, weil das eigentlich ja die Idee hinter der Achtsamkeit ist, ausprobieren, fehlerfreundlich lernen, die fürchterliche Unruhe im Kopf wahrzunehmen. Ich stelle mir mittlerweile wirklich immer, ich mag dieses Bild einfach, dieses Himmels mit den Wolken. An manchen Tagen habe ich wirklich einen strahlend blauen Himmel und an manchen Tagen sind da einfach unzählig viele Wolken, die unterschiedlich schnell voranziehen und manche dunkle Schwarze, die auch gar nicht weggehen. Aber es ist für mich im Grunde genommen auch so ein Stück, es ermöglicht mir auch ein Stück einen Zugang, wo stehe ich eigentlich, und finde, so kann man sich einfach die Chance geben, einfach mal einen Zugang zu finden. Und würde eben auch noch betonen, dass solche Meditationen, die du eben auch hast, Selbstmitgefühl, auch eine Übertraulichkeit für mich immer total unterstützend waren, weil sie quasi auch eine Stimmung abfangen und dann quasi, so wie du es immer so schön sagst, dieses wenn sich die Gefühle, eben auch die negativen Gefühle erstmal gesehen fühlen, ziehen sie wieder vorüber. Und auch das kann eben mit Achtsamkeit erlangt werden. Und dazu muss man einfach ausprobieren, fehlerfreundlich üben. So würde ich rangehen.
Was sind denn, du hast ja sehr allgemein erzählt und du hast ja viele Erfahrungen da gemacht. Was sind denn so deine Favoriten in der Achtsamkeit? Was hat dir vielleicht am meisten gegeben?
Also in schlechten Stimmung ist Selbstmitgefühl und vor allem Boris Meditation der Traurigkeit. Also ich habe mit Boris schon wirklich auch einige Tränchen verdrückt. Aber ich finde zum Beispiel auch dieses Thema Atemmeditation total hilfreich und insgesamt in dem Konzept von Achtsamkeit mit ADHS total unterstützen, weil es dann nicht nur darum geht, diese formelle Meditationspraxis im Sinne von, ich muss 10 Minuten meditieren oder jetzt muss ich meditieren, sondern wirklich zu verstehen, dass der Atem wirklich unser bester Anker ist, den wir immer wieder haben, der einfach immer bei uns ist. Und das kann sich dann wirklich mit einer Atemmeditation zeigen als formelle Achtsamkeitspraxis. Aber ich finde viel, viel wichtiger, auch während des Tages noch damit einfach ein Regulativ zu finden. Wenn ich merke, eben durch einen achtsamen Umgang, da braut sich was in mir zusammen, einen Weg zu finden und zu sagen, ich gehe mal kurz auf Toilette und mache einfach auch nur Atemübungen. Von denen gibt's ja mittlerweile unzählig Unterstützende, die wirklich auch mit so einem 1-Minuten-Format, 3-Minuten-Format dann unterstützend sind. Von daher bin ich da insgesamt mittlerweile ein großer Fan und gebe es in meinen Trainings und Coachings auch so weiter.
Was ich vielleicht noch ergänzen wollen würde, ich habe mich ja auch mit einigen Menschen unterhalten, die ADHS haben, unter anderem auch zum Beispiel mit einem Therapeuten auch, der ADHS hat, der mir erzählt hat, für ihn sei es ganz wichtig, diese Mikrogewohnheiten aufzubauen, also möglichst häufig im Alltag so kleine Anknüpfungspunkte zu haben, wo wir wieder zu uns zurückfinden. Und ich sehe, Christiane nickt ganz stark, während ich das hier sage. Also das scheint für dich auch wichtig zu sein. Ich erzähle nur mal eine Sache, die er mir erzählt hat oder berichtet hat, nämlich, dass er, wenn er zu seiner Praxis hineinkommt und die Schwelle da überschreitet, erstmal 5 tiefe Atemzüge nimmt oder 5-mal atmet und sich dann hinterher auch belohnt, also sagt, yes, ich habe es geschafft sozusagen, also auch dieser Belohnungseffekt hinterher. Und ja, das scheint mir auch etwas zu sein, was ja für die Behandlung hilfreich ist oder für den eigenen Umgang hilfreich ist, so eben nicht nur auf Meditation zu setzen, sondern vor allen Dingen zu gucken, wo kriege ich in meinem Alltag möglichst so kleine Übungen untergebracht, informelle Übungen oder Punkte, wo ich einfach mal stoppe und zu mir komme.
Ja, und ich bin ja ausgebildete Stress- und Burnout-Coaching und würde das deshalb nochmal so unterstützen, Boris, weil wenn ich mit Menschen über Stress rede, veranschauliche ich das oft mit so einem Aktienkurs. Und ich finde, wenn quasi jetzt die Stresskurve nach oben geht, können schon diese kleinen Mini-Achtsamkeits-Atemübungen dann auch dafür sorgen, dass der Aktienkurs wieder ein Stück nach unten geht und quasi so eine Regulation, das ist jetzt quasi eine bildhafte Sprache, und dann führt es dazu, dass während des Tages schon eine bessere Regulierung ist. Deshalb finde ich das gerade ganz wunderbar, wie du das sagst. Und es geht auch ein Stück damit einher, dass wenn wir anfangen, Bewegung unterstützen zu möchten oder Sport zu machen, fangen wir auch nicht an, einen Marathon zu laufen, sondern es geht einfach darum, sich möglichst kleine Schritte und einfach mal mit dem Konzept, mit der Haltung, wie du es jetzt so sagst, mit diesen Mikrogewohnheiten, finde ich auch ganz wunderbar, die in den Alltag zu integrieren. Es ist quasi auch ein Stück eine Haltung, die ich dann einfach ändere auch.
Christiane, du hast gerade viel auch immer mal wieder auf deine Arbeit als Coachin hingewiesen und ziehst auch viele von deinen Erkenntnissen aus deiner Arbeit mit den Menschen, die du berätst. Wie arbeitest du? Welche Rolle spielt Achtsamkeit auch in deiner Arbeit vielleicht? Welche Methodiken wendest du aber insgesamt an? Das ist auch nochmal ein spannender Bereich, den ich gerne nochmal mit dir beleuchten würde.
Ja. Danke, Sinja. Das mache ich gerne. Ich fange mal kurz an, damit man es wirklich gut versteht. Mein Coaching-Business heißt quasi ADHS, Adult im Dialog, also für Erwachsene im Dialog. Und die Idee ist wirklich entsprungen aus meiner eigenen Lebensgeschichte und meiner eigenen Erfahrung, dass ich eben weiß aus meinem Alltag, ADHS-Management heißt immer wieder täglich und stündlich Hemmung des dominierenden Handlungsimpulses als Daueraufgabe. Und da weiß ich eben auch, dass eine der Möglichkeiten ist, die positiven Selbstinstruktionen auch. Und der gemeinsame Coaching-Prozess ist quasi für eine vorübergehende Zeit, wo ich den Klienten als Sparringspartner zur Verfügung stehe, damit diese einfach langfristig ihr bester eigener Coach werden. Ich habe 3 Formate, das ist Einzelcoaching, Gruppentraining und Paarcoaching. Und die Anliegen sind total unterschiedlich. Bevor wir über Methoden sprechen, würde ich gern einen Punkt vorab schicken, weil man denkt immer so, mit welchen Methoden. Aber das Wichtigste, was die Menschen im Coaching brauchen, das ist eben auch wissenschaftlich nachgewiesen in Therapien, ist einfach der wichtigste Faktor, ist wirklich einfach ein guter Beziehungsaufbau, dass die Klienten einfach wirklich sich verstanden fühlen. Es ist auch nicht selten, dass Klienten eben auch Therapien abgebrochen haben, wenn dieses Gefühl in dieser ADHS-Komponente nicht verstanden zu fühlen und dann eben zum Coaching wechsel, obwohl ich ja formell keine Psychologin bin, aber ich habe eine breite Ausbildung und diesen ADHS-Teil und dieses Bedürfnis, was für die Menschen dahinter steckt, dieses mitfühlende Spüren von ADHS, das ist einfach total wichtig für Menschen auch. Und was wir einfach rausarbeiten, und man denkt immer, wir arbeiten dann ausschließlich an den ADHS-spezifischen Symptomen, und das ist ganz selten eigentlich so. Die werden immer, sind immer mit begleitend, aber es sind eben auch ganz viel Arbeiten an den schädigenden Bewältigungsstrategien, an limitierenden Glaubenssätzen und eben, die eben vor allem auch in der Lebensgeschichte entstanden sind. Das heißt, Biografiearbeit ist eben ganz wichtig. Und immer wenn wir eben auch über Glaubenssätze reden, sind wir automatisch auch bei einer Achtsamkeit, weil die Achtsamkeit in meinen Augen eine Sache ermöglicht. Ich finde, in der heutigen Zeit mit oder ohne ADHS ist es einfach wirklich eine Schlüsselqualifikation, mit widerstreitenden Kräften umzugehen und mit der menschlichen inneren Pluralität. Also warum machen wir Dinge nicht, obwohl wir sie machen wollen, und umgekehrt, warum stoppen wir Dinge nicht, die wir eigentlich nicht machen wollen? Und da spielt einfach Achtsamkeit so eine total bedeutende Rolle. Das mag jetzt über ein Tool sein, also Teilearbeit, wie es vielleicht viele Menschen können, von Schulz von Thun, das innere Team, bin ich ein sehr großer Fan davon. Aber auch Möglichkeiten, die sich einfach bei mir aus dem Schema-Coaching ergeben. Und es geht im Grunde genommen immer darum, vereinfacht ausgedrückt, gucken, wo Menschen langfristig gern stehen möchten und wie kann man die Verhaltensweisen quasi weglenken von der Jetzt-Perspektive zu einer langfristigen Perspektive und dann einfach unterstützende Verhaltensgewohnheiten. Und manchmal ist es dann so, dass einfach auch manches nur akzeptiert werden muss, und dann ist auch wieder die Achtsamkeit da, weil ein ADHS-Management heißt auch, mit den Grenzen, die sich an manchen Tagen durch ADHS ergeben, einfach diese auch akzeptierend anzunehmen.
Ja, da reden wir häufig drüber, über das Annehmen in der Achtsamkeit, genau.
Was du jetzt noch nicht erwähnt hattest in deinem Behandlungskonzept, ist Sport. Da hatten wir aber vorhin drüber mal geredet. Spielt das eine Rolle? Ist das was, das du Menschen empfiehlst?
Erinnere mich, Boris, du hast selbst mal gesagt, wenn Klienten oder Menschen zu dir kommen und die machen keinen Sport und keine Achtsamkeit, dann weißt du gar nicht, was du denen empfehlen solltest. Und so kommt bei mir automatisch der Sport immer wieder ins Spiel, weil es eigentlich darum geht. ADHS bedeutet ja ganz stark eine gute Selbststeuerung und ein gutes Aktivierungsniveau. Das heißt, Aktivierungsniveau von ich bin unteraktiviert und muss in die Aktivierung, oder ich bin auch überstimuliert und in einem Stresszustand und muss mich runterregulieren. Und für diesen also Sport zum Beispiel hat für beide Konzepte einen Zugang. Deshalb mag ich so unheimlich gern. Das heißt, Sport hat sowohl dieses, wenn man für sich den richtige Sportart, oft Ausdauersportarten gefunden hat, hat sowohl einen aktivierenden Part. Das heißt, es geht von der Nichtaktivierung in eine bessere Aktivierung, wie du das eben betont hattest. Und umgekehrt hat es aber auch diesen wunderbaren Effekt, dass es uns gleichzeitig auf einer Stressebene unterstützt und gleichzeitig auch runterreguliert. Also wenn ich Tage habe, wo ich ganz schräg bin, dann denke ich gar nicht nach. Dann ziehe ich die Turnschuhe an und gehe im Wald laufen, weil die Kombination Wald und Ausdauersport hat für mich so eine enorme Kraft, wie das nichts anderes hört. Und das heißt, das muss aber, also ich probiere die Leute zum Sport zu bewegen. Ich habe aber unwahrscheinlich viele, also gerade auch Frauen, die total gerne schreiben. Und oft hat auch Schreiben für Menschen eine ähnliche, vielleicht mag das Sinn ja jetzt ein wirkliches Flow-Erleben. Es geht ja ein Stück dann trotzdem auch darum, in was zu gucken, wo der Kopf auch mal ruhig wird, wo man gerade im Hier und Jetzt ist. Da ist Sport häufig eine Möglichkeit. Aber es gibt darüber hinaus eben noch andere, die dann ein Stück auch individueller angepasst werden. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Wertvolle von Coaching, dass es eben nie einen Standardweg gibt. Selbst wenn zwei Menschen mit dem gleichen Anliegen, also das ist eben das eigentliche Wertvolle vom Coaching, dass es einfach selten einen Standardweg von ADHS gibt, sondern das, was ich als Mensch den Menschen zur Verfügung stehe, ist einfach meine Tiefgründigkeit, dieses Spiegel im Lebenskontext. Wann wird es leicht? Wo sind meine Begabung, auch Begabung überhaupt auszusprechen und zuzulassen? Das sehen Leute nicht. Also ich unterstütze Menschen vor allem auch dabei, die Begabung und in ihr Potenzial zu kommen, damit es eben insgesamt mit ADHS auch leichter wird.
Das ist ein super Stichwort. Also ihr Potenzial entdecken, da sind wir doch bei, sage ich mal, der Frage, wo wir vielleicht schon am Anfang unseres Podcasts ahnten, dass wir hinkommen können, nämlich wirklich das, was ADHS auch Positives ins Leben bringt, welche Impulse, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten ADHS verleiht, ja, zu denen ein, wie hast du es gesagt, ein anderes Betriebssystem nicht in der Lage ist.
Ja, genau. Wenn man mich fragt, was eigentlich so die Stärken von ADHS sind oder die Besonderheiten, dann erwartet man oft einen Zweizeiler als Antwort und das ist eben im Grunde genommen nicht möglich. Also es ist mir nicht möglich. Ich probiere mich aber dennoch bestmöglich kurz zu fassen, weil im Grunde genommen ein Mensch immer mehr ist als ADHS und immer in eine Gesamtpersönlichkeit eingebunden werden kann. Und ich bin ja Berufswahl- und Karrierecoach und habe auch lange Jahre Erfahrung im Bereich Human Resource. Und da zeigt sich für mich einfach, dass es nicht eine Stärke und eine Schwäche gibt. Also das sind in dem Sinne keine statischen Begriffe, sondern es ist der Kontext, der einfach darüber entscheidet, was ist eine Stärke oder was ist eine Schwäche auch. Und dennoch, wenn wir in die Literatur gucken, finden wir verschiedene Stärken, die nenne ich immer eher so ein bisschen, das sind Charakterstärken. Diese wunderbaren Eigenschaften beobachte ich auch sehr häufig bei meinen Klienten. Also es wird da oft Hilfsbereitschaft, Sensibilität, Emotionalität oder Aufrichtigkeit, Flexibilität und Einfühlungsvermögen genannt. Aber ich würde gerne mal an der Stelle eine Sache machen, die ich für total wichtig finde. Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn ich über ADHS spreche, damit man das einfach und unsere Zuhörer auch das noch besser verstehen. Es ist oft der Kontext, der entscheidet und es hat so oft zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, Menschen mit ADHS, die können möglicherweise impulsiv sein, aber sie sind auch total flexibel und anpassungsfähig. Und vielen Menschen mit ADHS sagt man zum Beispiel auch eine ganz große Risikobereitschaft nach, aber mit dieser Risikobereitschaft, sie verfügen auch über Mut, Innovationskraft und unternehmerisches Denken. Und auch ist es für viele häufig schwierig, sich zu konzentrieren. Aber wenn der Hyperfokus anspringt, dann sind sie voller Durchhaltevermögen und Energie. Und eine der wichtigsten Sachen ist, mit dieser leichten Ablenkbarkeit ist eben auch verbunden, dass Menschen einfach ein ergebnisoffenes und assoziatives Denken haben. Das heißt, man sieht hier schon so ein bisschen, dass es nicht so einfach ist zu sagen, das sind Nachteile oder es sind Vorteile, sondern es ist der Kontext, der entscheidet, ob für die Menschen, also wie sich quasi die Fähigkeiten zeigt. Und das ist insbesondere im beruflichen Kontext total wichtig. Aber es gibt tatsächlich eine Eigenschaft, die immer wieder hervorgehoben wird und die würde ich auch gern nochmal benennen. Boris, du hattest die das letzte Mal auch schon genannt, das ist eben die Kreativität. Und ich würde das noch ergänzen mit der Fähigkeit, zum Beispiel auch Zusammenhänge gut zu erkennen. Und häufig wird es, also diese Fähigkeit, divergentes Denken genannt. Und dieses oft üblich, man kennt es unter dem Begriff Out-of-the-Box-Denken, ist quasi das Gegenteil vom linearen Denken. Und das ist einfach wichtig, also mir ist das so wichtig, weil dahinter auch für unsere Gesellschaft so ein unwahrscheinliches Potenzial steckt, weil eben die Aufgabenstellung durch die Komplexität in einer komplexen VUCA-Welt immer komplexer werden und eben diese Ergebnisoffenheit, dieses weit, ich sage jetzt bewusst auch manchmal zu weit und ergebnisoffen zu denken, eine ganz, ganz wertvolle Ressource sein kann. Und dann kann in der Arbeitswelt, wenn zum Beispiel dann die Teams als gute Diversity-Teams zusammengesetzt werden, in denen Menschen zusammenarbeiten, die unterschiedliche Kompetenzen haben, kann dann eben diese Komplexität wieder ein Stück reduziert werden.
Das ist, finde ich, eine ganz, ganz schöne Perspektive, die du uns jetzt hier mitgegeben hast, Christiane, dass es eigentlich kein richtiges Gut oder Schlecht in dem Zusammenhang gibt, sondern es ist eigentlich den richtigen Platz finden, den richtigen Ort finden, den richtigen Moment finden, die richtige Art und Weise finden in den Momenten, die immer wieder auftauchen und die sehr individuell sind, mit Impulsivität umzugehen, mit einer sehr komplexen Kreativität umzugehen, mit verringerten Fokussierungen umzugehen. Also, dass es da einfach ganz viele gute Möglichkeiten gibt, mit ADHS zu leben, wenn man sich denn mal darauf eingelassen hat, zu verstehen, was es ist, sich mit Methoden auseinandersetzt, übt, gewisse Verhaltensweisen übt und ja, vielleicht am Ende dann natürlich auch Achtsamkeit in das Leben integriert und Sport in das Leben integriert und aus einem Strauß von Verhaltensmöglichkeiten einen guten Weg findet, mit ADHS kreativ und gut zu leben. Habe ich das so einigermaßen für euch beide zusammengefasst und ihr fühlt euch gespiegelt da drin?
Ja.
Für mich ja. Ich hätte nur noch die Frage an dich, Christiane. Gibt es noch was, was wir jetzt in unserem Gespräch nicht erwähnt haben, was dir noch wichtig ist, was du gerne ergänzen möchtest?
Ich glaube, eine Sache, die quasi jetzt zum Schluss so ein bisschen rausgekommen ist, die aber noch gar nicht deutlich genug wurde, ist wirklich einfach auch, wie unfassbar wichtig wirklich der richtige Beruf für Menschen mit ADHS ist. Weil aus dem beruflichen Kontext können für die Menschen so viele Bedürfnisse abgeleitet werden. Also das Bedürfnis nach Wertschätzung, Zugehörigkeit, finanzielle Sicherheit, Selbstwerterhöhung. Und es ist kaum ein Klientin, die zu mir kommen, wo das Thema Beruf nicht am Rande mit reinfließt. Aber wenn wir uns überlegen, wann wir haben berufliche Entscheidungen getroffen mit 17, 18, und dann erfährt man vielleicht mit 55, dass man ADHS hat oder mit 30, dann sind das einfach im Außen ganz, ganz große Handlungsfelder auch. Und ein Stück einfach noch dieses, ich glaube, einfach nochmal hinzuweisen, ich fand das irgendwie so schön, Boris, dass ihr das letzte Mal auch so ein bisschen so, was braucht eigentlich die Wissenschaft? Ich finde, die Wissenschaft ist auch sowohl noch nicht am Ende mit dem Thema ADHS und Frauen, das ist eben ein ganz, ganz besonderes Thema, auch wie gerade Frauen durch diese Komplexität der Rollenerwartungen und auch den Anforderungen von Mutter und Berufstätigkeit und das Thema Mental Load und ADHS und beeinträchtigte Exekutivfunktion ein Riesenthema. Das bedarf wirklich auch noch mehr Studien und Forschung und Unterstützung. Und ich würde mir einfach so wünschen, dass einfach die Angebote noch breiter sind, weil dieses, worauf ich eben heute hingewiesen habe, die Theorie zwischen dieser Unterstützung würden Menschen bekommen, das ist einfach die Realität, weil das ist das, was den Leidensdruck oft auch verursacht. Das heißt, wenn man dann den Verdacht hat, dann wartet man nochmal ein Jahr, bis überhaupt die Diagnose kommt, manchmal genauso lange, bis die Therapie kommt. Es sind einfach diese vielen Studien, dass also je länger man auf Therapien warten, dann auch eine Verschlechterung. Und wir haben ja jetzt heute quasi nur über ADHS ohne Komorbiditäten geredet, was das dann einfach auch mit Begleiterkrankungen wie Depressivität oder Angst. Und das ist eher so ein Wunsch ans Gesundheitssystem, einfach, dass das Thema einfach wirklich noch mehr in die Öffentlichkeit im Sinne auch von Unterstützung kommt, weil das ist das, was die Menschen brauchen. Es ist nicht die ADHS. Primär ist die undiagnostizierte und die Menschen mit ADHS, die keine Unterstützung haben, die nicht gelernt haben, ihr Betriebssystem zu verstehen. Diese Unterscheidung ist mir einfach nochmal wichtig.
Ja, vielleicht hören uns ja einige im Gesundheitssystem zu, die jetzt handeln können. Alle, die uns zugehört haben und selbst von ADHS betroffen sind oder vielleicht den Verdacht haben, haben hoffentlich hier jetzt viele Möglichkeiten und offene Türen gefunden, was sie tun können, wo sie vielleicht auch für sich Lösungen finden können. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Fragen stellt. Ihr wisst, unsere E-Mail-Adresse ist podcast@balloonapp.de. Und ja, wenn ihr also Fragen habt oder Anregungen habt, meldet uns gerne. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch das ein oder andere Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl hinterlasst, damit viele Menschen uns finden können und unter anderem über ADHS mehr erfahren können und den Zusammenhang von ADHS und Achtsamkeit. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und so geduldig zugehört habt. Christiane, vielen Dank dir, dass du hier so offen gesprochen hast und uns mitgenommen hast in die Welt der ADHS-Betroffenen, aber auch der ADHS-Lösungsorientierten. Das war ganz, ganz wertvoll. Danke, Boris, für den Austausch und die Tiefe, in die wir eintauchen konnten, wissenschaftlich gesehen. Und ja, euch allen vielen Dank fürs Zuhören und noch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.